Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer von Radio Maria. In der heutigen Sendung dürfen wir den Matthias Möllene begrüßen. Der Matthias Möllene hat langjährige Erfahrung als Personalchef und als Coach in KMUs und in internationalen Konzernen. Er ist mit vielen schwierigen Führungssituationen und komplexen Veränderungsprojekten konfrontiert worden. Unter anderem ist er in der Geschäftsleitung von der damaligen Swissair vertreten und ist für das Personal zuständig gewesen. Heute ist der Matthias Möllene Leiter vom Centers for Human Resources Management und Leadership an der Hochschule für Wirtschaft Zürich. Wir möchten heute mit dem Matthias Möllene seine Erfahrung in seiner Führungstätigkeit als Katholik anschauen. Durch die Sendung begleite ich Sie, Andrea. Guten Tag, Herr Möllene, und herzlich willkommen bei Radio Maria.
Ja, guten Tag, Frau Marti. Freut mich, dass ich eingeladen wurde und jetzt bin ich sehr gespannt auf unser Gespräch.
Danke, Herr Möllene. Herr Möllene, was denken Sie heute, wenn Sie in ein Flugzeug einsteigen? Was geht Ihnen durch den Kopf?
Ja gut, es ist natürlich, wenn man 24 Jahre für die Fliegerei gearbeitet hat, das verlässt einen natürlich nicht. Das ist ein Virus, der ist uns unheilbar, da kommt man nicht mehr raus. Es ist irgendwie, man sieht das natürlich, ich sehe das mit anderen Augen, man sieht Fehler, man sieht Chancen, man sieht gute Leistung, schlechte Leistung, vielleicht genauer als andere. Das wird einem nie aus dem Kopf gehen, aber es ist immer noch ein schönes Gefühl.
Für wie viele Mitarbeiter waren Sie zuständig bei der Swissair?
Ja, zum Schluss, am Ende, als ich dann noch für den ganzen Konzern die Personalverantwortung übernehmen durfte, musste, waren es 71.000. Das wissen auch die wenigsten, die Swissair-Gruppe war damals größer als die Lufthansa. Lufthansa hatte 65.000, Swissair-Gruppe 71. Obwohl die Swissair als Fluggesellschaft natürlich kleiner war als die Lufthansa. Aber insgesamt, also wir reden schon über eine größere Sache, was wir hier in der Schweiz auf die Beine gestellt hatten damals.
Was war der letzte Job, wo Sie ausgeführt haben, bevor Sie Swissair verlassen haben?
Ja gut, der letzte Job war einfach Runterfahren, das Abwickeln, das Beenden der Swissair. Das war das Grounding gegeben, das haben ja alle mitbekommen. Und danach mussten die Menschen, die halt dann nicht übernommen werden konnten, in die neue Fluggesellschaft, mussten entlassen werden. Wir haben hier in der Schweiz 9.000 Entlassungen machen müssen, weltweit etwa eben praktisch die Hälfte der Angestellten, also 35.000, die damals zumindest vorübergehend ihre Stelle verloren haben. Die meisten haben ja hinterher wieder Stellen gefunden, aber es hat natürlich auch viele gegeben, die dann arbeitslos geworden sind.
War es für Sie nicht eine Frage, dass Sie eventuell Swissair frühzeitig verlassen würden?
Ja, natürlich spielt man mit dem Gedanken. Nicht so sehr, weil jetzt da eine schwierige Aufgabe ansteht, davor sich zu drücken, das wäre mir nicht in den Sinn gekommen. Aber es hat vorher, kurz vor dem Grounding, hat es noch eine Aktion gegeben. Der Herr Corti hat in der letzten Verzweiflungsaktion versucht, nochmal den Konzern sofort und radikal zu verkleinern und hat gesagt, wir fangen nicht unten bei den kleinen Angestellten an, sondern oben, hat die Konzernleitung verkleinert und da bin ich eben auch als Konzernleitungsmitglied entlassen worden. Ich habe zwar meinen Job als Personalchef, das klingt ein bisschen komisch, aber habe ich behalten. Ich war also immer noch verantwortlich, aber eben formal nicht mehr Mitglied der Konzernleitung. Das hätte ich jetzt auch noch weggesteckt, aber wissen Sie, dann bin ich nach Hause gekommen am nächsten Tag und habe dann gemerkt, dass der Blick eine Doppelseite geschrieben hatte, alle Fotos von uns in der Konzernleitung und die jetzt, wie ich, halt nicht mehr formal Mitglied waren, die waren mit roten Balken durchgestrichen und oben drüber die Überschrift war, jetzt fliegen die Versager endlich raus. Das hat mir persönlich auch nichts ausgemacht, aber wenn dann die Kinder weinend aus der Schule kommen und meine Frau beim Einkaufen angesprochen wird auf das, dann ist das nicht mehr lustig. Und da habe ich mir schon überlegt, soll ich mir das noch antun, aber meine Mitarbeiter haben mich dann überredet, was heißt das, das ging schneller, sie haben mir gesagt, ohne dich funktioniert es nicht. Und wie habe ich sehr schnell gesagt, jawohl, dann, wir sind jetzt zusammen hier reingeritten, jetzt sehen wir auch zu, wie wir zusammen da wieder rausreiten.
In dieser sicher nicht einfachen Zeit, wo stand bei Ihnen Gott?
Ja gut, der stand da, wo er immer steht, nämlich ziemlich in der Nähe. Also das hat sich eigentlich nicht geändert. Das ist für mich, ist das was Sie jetzt Gott nennen, das ist für mich mehr, das ist ein gesamtes Wertesystem, was damit zusammenhängt. Und das ist eine Guideline, das sind so Richtpfade, Richtschnur, wo man sich dran orientieren kann, wo man immer wieder sagt, okay, wenn ich nicht genau weiß, was ist richtig oder falsch, kann man sich an diesem Koordinatensystem immer wieder ausrichten. Und natürlich brauchen Sie, das ist klar, wenn Sie in einem schwierigen Gelände unterwegs sind, müssen Sie häufiger auf die Landkarte gucken, als wenn Sie meilenweit in die Ferne blicken können und alles klar ist. Das ist völlig logisch. Also muss man dann öfter mal das Koordinatensystem kontaktieren in so einer Zeit, oder?
Haben Sie sich nicht in dieser Zeit vielfach gefragt, wo bist du, Gott? Hast du mich verlassen?
Nein, überhaupt nicht. Weil ich habe eben nie das Gefühl gehabt, dass mich dieses System, dieses Koordinatensystem, diese Begleitung oder dieses Dasein, dass mich das verlassen hat. Im Gegenteil, weil das ist ja so, Gott ist für mich nichts Unpersönliches oder irgendwas nicht Greifbares, sondern das ist ein Erlebnis, was man in Begegnungen hat. Oder man begegnet Gott in Menschen, die einem mit Problemen, auch mit einem Dankeschön oder mit irgendwie einer Äußerung entgegenkommen. Und das ist immer da. Vielleicht sogar intensiver in solchen Zeiten als in anderen. Von daher habe ich da eigentlich nie irgendwie welche Verlustängste oder gar irgendwas vermisst oder so. Gar nicht, überhaupt nicht.
Im Jahre 2009 haben Sie einen Beitrag zum Thema Führungsverhalten in Krisensituationen veröffentlicht. Können Sie diesen Beitrag kurz zusammenfassen?
Ja gut, es gibt viel zu sagen zu Verhalten in Krisensituationen. Das Wichtigste ist, in Krisensituationen können Sie nicht anfangen, sich auf das vorzubereiten, sondern auf Krisen müssen Sie sich vorher vorbereiten. Das ist ein Training. So wie Sie sich bei einer Fluggesellschaft mit regelmäßigen Krisenstabübungen auf das vorbereiten, was im schlimmsten Fall passieren könnte, so müssen Sie das auch so. Also jemand, der das Gefühl hat, ja, die Sonne scheint, es ist alles prima und wenn es mal gewittert und blitzt und donnert, dann werde ich schon damit klarkommen. Das ist ein bisschen fahrlässig. Also von daher ist mein Appell gewesen, denken Sie, wenn Sie Führungskraft sind, immer dran, dass es eben auch mal blitzen und donnern kann. Überlegen Sie, wie würden Sie dann vorgehen. Und ganz wichtig ist eben, spielen Sie sich selber und den anderen nichts vor. Das ist man muss authentisch sein. Wenn Sie in Krisen sind, haben Sie immer mit Emotionen zu tun, und zwar mit den eigenen und mit den anderen. Und damit müssen Sie umgehen können. Und ich kann Ihnen sagen, was ich in dieser Extremkrise bei der Swiss erlebt habe, ist ganz interessant, oder? Menschen, Führungskräfte insbesondere, wo man gedacht hat, ja, also der wird das doch locker packen, die nachher völlig zusammengekracht sind und das eben nicht gut bewältigt haben, und andere, von denen man gedacht hat, na, also ob man auf den zählen kann, wenn es dann mal schwierig wird, die haben plötzlich sind über sich hinausgewachsen. Also es ist schon so, in Krisensituationen sehen Sie Menschen plötzlich von einer ganz anderen Perspektive. Manchmal können Sie das gar nicht vor. Also ich habe ja, glaube ich, eine ganz gute Menschenkenntnis nach 30 Jahren, aber bin auch immer wieder überrascht, wie anders Menschen dann reagieren, wenn sie unter Druck geraten. Und das ist manchmal, wie gesagt, manchmal sehr positiv, manchmal negativ.
Können Sie hier eine Hypothese ableiten? Vielleicht zu Gott?
Das ist klar, das weiß ich nicht. Ob das jetzt direkt damit zusammenhängt? Wahrscheinlich schon. Ich meine, ob das einen direkten Ausfluss hat. Aber ich glaube schon, dass dieses Koordinatensystem sicher eine Rolle spielt. Oder wenn ich selber nicht weiß, wo es für mich lang geht, wo so Fixpunkte sind, an denen ich orientieren kann, dann ist es sicher schwieriger. Ich würde vielleicht nicht so weit gehen zu sagen, es ist nur das, was funktioniert. Vielleicht gibt es Leute, die anders klarkommen, das kann ich nicht beurteilen. Aber auf jeden Fall ist es hilfreich, ist völlig klar, oder? Also da müssen Sie schon ein saugutes Naturtalent sein, wenn Sie sich in der Wildnis im Dunkeln zurechtfinden, ohne dass Sie eine Karte haben. Und die Karte ist ja auch nur das eine. Wenn Sie dunkel sind, müssen Sie auch noch Licht haben. Und das sind alles Dinge, auf die sollte man sich vorbereiten.
Herr Möllene, Sie haben eine Managementaufgabe ausgeführt oder tun immer noch ausführen. Wie können Sie den Glauben leben in Ihrer Tätigkeit?
Ja, wissen Sie, ich habe ja sehr lange Jahre sehr internationale Management-Tätigkeiten gehabt, also für global tätige Konzerne. Und da ist es eben sehr wichtig, dass Sie einerseits diese feste Ordnung haben, diese Bezugspunkte für sich selber haben, andererseits aber eben auch offen sind, dass andere Leute andere Bezugspunkte haben, die zum, vielleicht eben nur auf den ersten Blick anders sind, wenn man genau hinschaut, sind sie gar nicht so anders. Oder wenn sie mit Menschen dann aus anderen Kulturen zu tun haben, sie können einfach nicht voraussetzen, dass ihre japanischen Angestellten ganz genau das gleiche Wertesystem haben, wie die in Indien und die in Südafrika und die in Nordamerika. Das sind, von daher braucht sowas, es braucht sowas wie ein universelles Koordinatensystem, wo ich sage, das sind einfach so Grundprinzipien, die für alle stimmen. Und das hat natürlich in unserem Kulturkreis sehr viel mit unserer Art von Glauben zu tun, den finden wir da wieder. Aber ich habe eben auch die Erfahrung gemacht, dass es sowas Universelles gibt. Also es ist nicht wirklich so, dass ich mich verbiegen muss, wenn ich in Japan auftrete und mit denen über schwierige Situationen rede. Die haben vielleicht einen anderen Approach und verwenden vielleicht andere Wörter, auch wenn wir beide Englisch reden, aber wir meinen trotzdem das Gleiche. Und insofern kann man das dann schon, oder? Man kann diese Grundüberzeugung, den Glauben, das Wertesystem, kann man leben, auch in so einer universellen Gemeinschaft. Das geht schon.
Herr Möllene, denken Sie, dass Glaube und Wirtschaft in einem Widerspruch stehen?
Ja, das wird häufig vermutet. Ja, man hat schon manchmal den Eindruck, aber ich glaube, grundsätzlich ist es nicht so. Es ist nicht als Widerspruch angelegt. Also es ist nicht so, dass die sich sozusagen von der Anlage, von der Idee her widersprechen und miteinander irgendwie im Kampf liegen. Man kann das miteinander vereinbaren. Das geht ohne weiteres, oder? Ich habe früher mal intensive Coaching und Seminare bei einem Jesuitenpater gemacht, bei dem Rupert Ley, der auch, obwohl er eigentlich überhaupt kein Wirtschaftler ist, Firmen gegründet und geführt hat, um mal rauszufinden, geht es eigentlich, kann man das vereinbaren? Und seine Erfahrung ist, es geht. Wie es heute halt gelebt wird an verschiedenen Punkten, ist klar, wenn Sie solche, sagen wir mal, eine klassische Shareholder-Orientierung, wie das ja jetzt jahrzehntelang gepredigt wurde, die verträgt sich dann überhaupt nicht damit, mit christlichen Glaubensgrundsätzen, da stimmt überhaupt was nicht. Die Frage ist aber auf der anderen Seite natürlich auch, wer kontrolliert eigentlich wen, oder? Ist die Wirtschaft für den Menschen da oder die Menschen für die Wirtschaft? Und wer hat eigentlich welchen Einfluss? Und ich glaube, das muss diskutiert werden, weil die, wenn Sie jetzt, nehmen Sie das Beispiel, diese ganze Bonusdiskussion und die Banken und Abzocker und was es da alles so geheißen hat. Was mich stört, ist, dass viele, nicht nur hier in der Schweiz, dann sofort nach dem Staat rufen und sagen, jetzt muss der mal den Typen da in der Wirtschaft das Handwerk legen. Der Staat ist aus meiner Sicht weder geeignet noch in irgendeiner Weise legitimiert, das zu tun. Das ist privat, die Wirtschaft. Aber es ist ganz umgekehrt. Jeder oder sehr, sehr viele hier in der Schweiz sind ja Mitglied in einer Pensionskasse. Und wenn Sie überlegen, wie viel Prozent der Schweizer Großunternehmen letztlich Pensionskassen gehören, respektive wie viel Prozent der Aktien in den Händen der Pensionskassen sind, dann ist das ein ganz, ganz, ganz großer Teil. Und ich würde einfach erwarten, wenn ich mich als Mensch in meinen Überzeugungen nicht mehr wiederfinde in dem, was die Wirtschaft macht, dann muss ich meinen Einfluss geltend machen und eben nicht bei der Politik, sondern über meine Pensionskasse. Ich bin Mitbesitzer über meine Vorsorgegelder, bin ich Mitbesitzer von den Firmen. Und es ist überhaupt nicht irrelevant, selbst wenn ich nur ein ganz kleines Licht bin. Die einzige Institution in der Schweiz, die paritätisch besetzt ist, Arbeitnehmer und Arbeitgeber, sind die Pensionskassenstiftungsräte. Ich kann Einfluss nehmen. Die meisten tun es eben nicht. Und ich meine, das finde ich nicht in Ordnung. Das wäre ein unglaublich gutes Ventil, was wir hier in unserem System angelegt haben, wo man eben die Menschen und die Wirtschaft wieder zusammenbringen kann. Aber die Menschen dürfen dann eben nicht nur an ihre Rendite und an die Verzinsung ihrer Pensionskasse denken, sondern müssen dann sagen, ich bin also alles andere als ein Marxist, aber da hat der Karl Marx recht gehabt, als er geschrieben hat, Kapital verpflichtet. Und wenn ich Kapital habe, dann bin ich verpflichtet, dafür zu sorgen, dass dieses Kapital vernünftig eingesetzt wird. Und diese Verpflichtung nehmen viele Pensionskassen aus meiner Sicht nicht ausreichend wahr. Und dann, da kriegen wir wieder den Link zwischen Mensch und Wirtschaft hin, als Beispiel.
Eine Ihrer Kernkompetenzen sind auch Due Diligence, so die sogenannten Unternehmenszusammenschlüsse. Nun, da sind immer wieder menschliche Schicksale betroffen. Wie stellen Sie sicher, Herr Möllene, dass Sie das mit Ihrem Glauben vereinbaren können? Denn es sind ja immer wieder Stellenabbaumaßnahmen, wo getätigt werden müssen.
Ja gut, die Frage ist aus meiner Sicht, und das ist, darauf lege ich immer Wert, wenn Sie Unternehmen zusammenschließen, was ist eigentlich das langfristige Ziel? Oder wenn man sagt, das sind zwei Unternehmen, die gemeinsam dann stärker sind und gemeinsam sicherer sein können, die Arbeitsplätze zu erhalten, die dann übrig bleiben, dann macht das wahrscheinlich Sinn, wenn man das langfristig betrachtet. Wenn es nur kurzfristig darum geht, dass da ein CEO seinen Bonus vergrößern will, oder ich muss es anders erklären, die meisten CEOs und Unternehmensleiter sind heute immer noch über Gewinn gesteuert. Das heißt, je höher der Gewinn, desto höher ist der Bonus. Und Gewinn ist eine Formel, die setzt sich zusammen aus Umsatz minus Kosten. Wenn ich den Gewinn steigern will, muss ich entweder den Umsatz steigern oder die Kosten senken. Beides ist schwierig, oder aus eigener Kraft. Wenn der Markt irgendwann gesättigt ist, dann kann ich den Umsatz nur noch schwer steigern und die Kosten, wenn ich die zum dritten Mal reduziert habe, irgendwann wird es schwierig. Und dann ist es häufig eine einfache Lösung, dass ich sage, dann kaufen wir einfach einen Konkurrenten, ein kleines Unternehmen, kriege ich dessen Umsatz und auch dessen Kosten. Ein paar Synergieeffekte kriege ich automatisch und schon steigt mein Bonus. Wenn das der Hintergrund ist, dann bin ich absolut dagegen, bekämpfe das auch. Wenn es hingegen so ist, dass die Firmen dann wettbewerbsfähiger werden und die Arbeitsplätze dadurch sicherer, dann macht das Sinn. Und wenn das dazu führt, dass mal sozusagen um 100 Arbeitsplätze sicherer zu machen, am Ende 10 Personen die Stelle verlieren, kann das Sinn machen. Die Frage ist halt nur, was mache ich mit den 10? Wie kümmere ich mich um die? Was für Perspektiven kann ich für die eröffnen? Wie kann ich für die dann auch wieder eine Zukunft geben? Dann kann das ohne weiteres Sinn machen. Und das bringt nichts, jetzt um die 10 irgendwie durchzuretten, nachher 100 Arbeitsplätze in Gefahr zu bringen. Das wäre aus meiner Sicht eben auch falsch.
Herr Möhlene, wie sehen Sie die Situation im Zusammenhang mit Globalisierungen? Da werden sehr viele Arbeitsplätze verlagert in Billiglohnländern. Es ist eine Tatsache, dass einfach unsere Lohnkosten höher sind oder viel zu hoch sind. Ich bin da ein wenig zurückhaltend, aber wie sehen Sie das?
Ja gut, das ist eine Entwicklung, da können wir beide wahrscheinlich viel dagegen machen. Es ist natürlich klar, oder solange wie der Konsument, sage ich mal, ganz neutral im Regal sich für das billigere Produkt entscheidet und nicht für das, was Arbeitsplätze hier in der Schweiz sichert, dann darf er sich nicht wundern, wenn die Arbeitsplätze dann dahin wandern, wo es halt billiger ist. Und ich meine, das ist für mich eine Doppelmoral, oder? Ich kann nicht auf der einen Seite beklagen, dass Globalisierung da ist und Arbeitsplätze verlagert werden und andererseits billige Produkte kaufen und von Textilien über Elektronik und was auch immer, was aus Asien kommt, dort zu wahnsinnig günstigen Konditionen produziert wird, die wir hier nicht konkurrenzieren können und dann darüber ausrufen. Also entweder ich akzeptiere das, dann muss ich dann aber auch mit den Folgen der Globalisierung leben, oder aber ich sage, ich schränke mich ein, konsumiere weniger, dafür zahle ich einfach mehr für Produkte, wo ich weiß, die Arbeitsplätze, die das herstellen, finden nur hier in der Schweiz statt. Das tun aber halt die wenigsten. Und drum glaube ich, muss man einfach sehen, wie kann man das so sozial verträglich wie möglich gestalten. Und es gibt einen weiteren Aspekt, ich meine, mich stört auch die Diskussion, nicht nur hier in der Schweiz, auch in anderen Ländern, die so ein bisschen in die Richtung geht, dass ein Arbeitsplatz hier bei uns, in unserem Land, wertvoller ist als einer in China. Für mich sind beides Menschen und die sind genau gleichwertig. Und wenn jemand in China Arbeit hat oder jemand hat hier Arbeit, ist das aus einer menschlichen Perspektive, aus einer übergeordneten und auch aus einer Glaubensperspektive aus meiner Sicht gleichwertig. Ich weiß, das sehen viele oder werden viele ihrer Hörer anders sehen, aber da bin ich ganz klar der Meinung, ein Mensch ist ein Mensch, egal in welchem Land, und wenn man dem einen die Arbeit wegnimmt, dafür einem anderen die Arbeit gibt, ist das nicht schlimm. Kritischer ist es, Arbeit durch Maschinen zu ersetzen oder Arbeit produktiver zu machen, indem man die Menschen unter Stress setzt und sie müssen also unter unmenschlichen Bedingungen die Arbeit erfüllen. Das ist was anderes, aber der Arbeitsplatz an sich ist für mich neutral, wo immer er stattfindet. So, und jetzt, wie gesagt, und dann haben sie halt noch diese Diskussion, ja, okay, wo ist es halt billiger? Und dann kommen wir wieder in diese Konsumentenkiste. Der Konsument, der halt die billigere Ware will, der fördert am Ende die Globalisierung. Und ja gut, das ist dann eben so. Damit müssen wir leben und das versuchen zu gestalten.
Herr Möhlene, Sie haben erwähnt unmenschliche Arbeitsplätze. Können Sie dazu etwas sagen, wie diese aussehen?
Ja gut, das wissen wir alle, das haben Sie es im Fernsehen gesehen. Es gibt immer noch Länder, wo Kinderarbeit zum Beispiel nicht völlig ausgerottet ist. Es gibt Es gibt Länder, wo Sicherheitsbestimmungen nicht eingehalten werden, oder wenn ich da ab und zu Bilder sehe im Fernsehen von verunglückten Minenarbeitern in irgendwelchen Kohlen- oder Goldminen oder was auch immer. Das ist ganz klar. Und deswegen, ich habe einer von meinen Mandaten, also von und Organisationen, mit denen ich jetzt hier in meiner, mit meiner Firma zusammenarbeite, ist die ILO, International Labour Office, das ist eine Organisation der UNO. Die kümmern sich weltweit um diese Arbeitsstandards und überwachen das auch pro Land, dass die Mindeststandards eingehalten werden. Nicht nur eben für Minenarbeiter, sondern auch für Arbeitszeiten auf hoher See und was es da alles da für Dinge gibt. Und ich finde die Institute extrem wichtig, dass die das machen, unterstützt das auch sehr. Aber die können natürlich auch nicht überall sein. Aber wenn man mal schaut, was sie in den letzten 100 Jahren verbessert hat, durch das, oder dass man einfach hinschaut, und dann schauen Sie vor, noch vor 10, 20 Jahren hätten wir das gar nicht mitbekommen, unter welchen Bedingungen unsere T-Shirts hergestellt werden. Jetzt wissen wir das, dank Internet und YouTube und diesen Dingen sind Dinge wesentlich transparenter. Und das ist eigentlich die Hoffnung, die ich habe, dass durch die Transparenz, dass selbst, und wir schauen uns an, wieso, wie ist Nordafrika die Revolution, die ist nicht durch irgendwelche was immer Parolen oder sonst was entstanden, sondern durchs Internet. Die Leute haben sie in Social Media verabredet und haben gesagt, da müssen wir jetzt was unternehmen. Und genau solche Missstände, wie da politisch an der Tag werden dann nach und nach auch im Bereich der Arbeitsbedingungen kommen. Ich habe sehr, sehr große Hoffnung, dass die Arbeit, dass das Thema unmenschliche Arbeitsbedingungen dramatisch abnehmen wird in nächster Zeit, weil man eben hinschaut. Wir schauen nicht mehr weg, wir schauen hin und wir sind gezwungen hinzuschauen und das ist auch gut so.
Jetzt geht es auch sehr viel um Planung und Strategien erarbeiten etc. Jetzt, wie gehen Sie da vor, wenn Sie Strategien erarbeiten? Gehen Sie zum Beispiel speziell ins Gebet oder wie gehen Sie vor? Können Sie dazu einige Worte erläutern?
Ja, das ist eher so ein iterativer Prozess, eine Strategie. Also eine Strategie ist ja zunächst einmal so das Abwägen von Möglichkeiten, was wäre überhaupt denkbar, was erwarten Kunden, was erwartet der Markt, was erwarten andere Menschen, die für eine Firma, für die ich eine Strategie entwickle, relevant sind. Und dann, wenn man die Strategie entwickelt hat und sagt, da ungefähr wollen wir hin, ist für mich dann die ganze Glaubensgeschichte eher interessant, wenn es darum geht, wie wollen wir das Ziel erreichen. Nur das Ziel an sich, das muss ich auf Bedürfnisse ausrichten von Kunden. Wenn ein Unternehmen, was heute nicht absolut konsequent kundenorientiert strategisch vorgeht, hat sowieso keine Chance. Und wenn ich allerdings feststelle, dass das, was die Kunden wollen, unethisch ist, gut, dann darf ich das Unternehmen gar nicht gründen, das ist eine andere Frage. Aber wenn es ethisch vertretbar ist, was die Kunden wollen, dann ist die Frage eben nur, wie kann ich auf eine ethisch möglichst anständige Weise diese Produktion hinkriegen. Wir kommen dann in Diskussionen, wenn ich Wettbewerber habe, die offensichtlich sich an diese Standards nicht halten, da wird es dann schwierig. Und da muss man irgendwann die Frage stellen und auch beantworten, gehe ich dann auch mit meinen ethischen Ansprüchen runter, um im Wettbewerb bestehen zu können, oder scheide ich lieber aus dem Markt aus, als mich auf solche Diskussionen, auf solchen Kampf einzulassen? Und ich würde dafür Letzteres plädieren, weil am Ende fühlt man sich sonst nicht wohl.
Herr Möllene, 24 Jahre Erfahrung bei Swissair, Verantwortung für 71.000 Mitarbeitende. Was würden Sie Ihren Kollegen, Ihren Managerkollegen empfehlen in Bezug auf Glaubensleben und Führungstätigkeit? Was ist Ihr Rezept?
Ja, ich denke, das Rezept wäre, dass man sich einfach dem nicht verschließt, mal als erstes, dass man das zulässt, dass man also sich auch mit diesen Aspekten auseinandersetzt. Ich würde zum Beispiel Leuten durchaus empfehlen, mal eine Woche ins Kloster zu gehen, und wenn das zu lange ist, dann vielleicht mal 2 Tage. Aber das nützt was, wenn man einfach mal sich mit, sagen wir mal, wenn man diese Eckwerte mal live und direkt sieht und damit sich damit auseinandersetzen muss, oder? Weil sonst ist es eben schon leicht. Man hat zwar seine Grundsätze, seine Values heißt das ja neuerdings, und seine Ethik, die man erreichen will, aber die lässt sich eben schon leicht verschieben, wenn man dann meint, das muss sein. Wenn man hingegen mal mit jemandem im Kloster oder mit jemand, der ein ganz anderes Leben führt, das muss jetzt gar nicht unbedingt kirchlich sein, aber jemand, der eine völlig andere Perspektive hat, plötzlich fangen sie an, über ihr Wertesystem nachzudenken, und dann sind sie eigentlich genau da, wo sie sein müssen, um das wieder auf die Reihe zu bringen. Dann haben sie diese Dialektik zwischen Glaube auf der einen Seite und Wirtschaft, die ist dann gar nicht mehr da. Plötzlich fangen sie an, das stimmt doch eigentlich doch überein. Also man kriegt dann doch die Balance wieder hin. Und gut, wie gesagt, Kloster ist eine Art, man kann den Jakobsweg gehen, man kann joggen gehen, man kann schwimmen oder was, ist egal was. Ich muss irgendwo ein Erlebnis haben, was einfach völlig anders ist, was einem aus dieser normalen Routine rausbringt. Und dann kommt das fast von selbst. Jeder muss halt selber den Zugang finden, oder? Dieser Raum, in dem man das findet, der hat unglaublich viele Türen, muss einfach die finden, durch die man gerade reinpasst.
Herr Möllene, Sie sind auch Leiter des Zentrums für Personalmanagement an der Hochschule für Wirtschaft und haben im Rahmen der letzten Personalswiss die Ergebnisse der jüngsten Studie des Future Work Forums vorgestellt. Eine der vielen Resultate oder Erkenntnisse war, dass in Krisensituationen doch Geld weniger wichtiger wird und die Ethik über Bord geworfen wird. Dies bestätigen die Hochschulabsolgänger im europäischen Raum. Nun, denken Sie, Herr Möllene, dass dann auch Gott mehr Platz haben wird? Oder wurden hierzu irgendwelche Aussagen gemacht im Rahmen dieser Studie?
Nein, das war jetzt nicht das Thema der Studie. Das kann man nur sozusagen indirekt folgern. Was die Studie ganz klar gesagt hat, ist, dass wir im Moment in ein großes Dilemma reinlaufen in ganz Europa. In der Schweiz sind wir nicht ganz so stark betroffen, aber wir können uns natürlich vor dem nicht verschließen, was in unserer Nachbarschaft passiert. Nämlich, dass wir einerseits einen massiven Fachkräftemangel haben. Wir haben einfach zu wenig Kinder gezeugt in den letzten 20 Jahren und das wirkt sich jetzt aus. Das lässt sich auch nicht mehr korrigieren. Andererseits, also das heißt, es ist einfach quantitativ zu wenig Nachwuchs da. Das können wir uns im Moment nicht vorstellen, weil die Babyboomer, die größten Jahrgänge, die es jemals gegeben hat, die stärksten, die sind jetzt gerade alle noch voll im Beruf. Aber danach kommt eben die Ebbe, nach der Flut kommt die Ebbe und dann wird es deutlich weniger. Man sieht es schon, die Schweiz rechnet mit dem Mangel an 400.000 qualifizierten Arbeitskräften in den nächsten 10 Jahren. Deutschland hat gerade eine Studie veröffentlicht, dass pro Jahr nur im Mittelstand, da sind die großen Unternehmen noch gar nicht dabei, nur der Mittelstand verliert jedes Jahr 32 Milliarden Euro Umsatz, weil sie Stellen nicht adäquat besetzen können. Also das ist eine Phänomen. Die eine Seite der Medaille, es fehlt an Fachkräften. Die andere Seite ist, dass wir Arbeitslosigkeit haben bei den Jugendlichen, die so schlimm ist wie noch nie. Spanien hat über 30%, Frankreich über 20%, Italien auch. Also es sind sehr, sehr viele Länder, gerade in Europa, die ein massives Problem mit der Jugendarbeitslosigkeit haben. Und diese Dialektik ist schwierig. Das sehen Sie auch bei der Befragung, die ich da vorgestellt habe, dass die Jugendlichen einerseits hören, ja, sie sind gesucht, sie sind gefragt, es gibt zu wenig Talente. Und andererseits finden sie aber keine Stelle. Und ich glaube, dass man den Jugendlichen jetzt einfach Brücken bauen muss. Man muss offensichtlich sind ja, wenn so viele arbeitslos sind, auf der anderen Seite aber Leute gebraucht werden, dann haben wir sie wahrscheinlich falsch ausgebildet. Also wir müssen denen jetzt Brücken bauen. Wie kriegen wir die in die Beschäftigung? Denn es kann ja nicht sein, dass wir einen jungen Menschen ausbilden in der Schule, vielleicht noch im Studium und er von da aus nahtlos in die AHV geht. Das kann es ja nicht sein. Also wir müssen dazwischen, muss ja was stattfinden und das ist der Hauptteil des Lebens. Dazu braucht es Konzepte, dazu braucht es Ideen und vor allen Dingen auch Mut, weil das, was die Studenten in der Befragung immer wieder beschrieben haben, ist dieser Teufelskreis. Man gibt mir die Chance nicht, in die Firma einzusteigen, weil ich keine Erfahrung habe. Ich habe eben nur studiert. So, und ich kann aber keine Erfahrung sammeln, wenn mir keiner die Chance gibt, das auszuprobieren. Also dieser Teufelskreis, wie der Hauptmann von Köpenick, der immer hinter sich selbst herläuft, genau das erleben viele Jugendliche in Europa. Und da müssen wir raus. Und dass die das im Moment so stark, dass deswegen der Wunsch nach Geld und Sicherheit und überhaupt einem Arbeitsplatz so hoch ist, ist nur angesichts oder vor dem Hintergrund von dieser großen Jugendarbeitslosigkeit absolut nachvollziehbar. Und das ist auch nicht tolerabel. Oder? Wir müssen aufpassen, das ist sozialer Sprengstoff erster Güte rings um uns herum. Und dazu müssen wir sehen, wie wir alle miteinander dann eine Lösung hinkriegen. Im Moment vielleicht auch der Nachteil, wir haben diese Finanz- und Wirtschaftskrise, Schuldenkrise in Europa, wo viele Länder jetzt heftig zu kämpfen haben. Und das überlagert im Moment das eigentlich mindestens so gravierende Problem der Jugendarbeitslosigkeit, der Perspektivlosigkeit einer ganzen Generation, wo wir gleichzeitig den Mangel haben. Das ist perverse. Das wird überlagert und darum kümmert sich da im Moment keiner drum. Aber ich sage Ihnen, wenn diese Schuldenkrise mal vorbei ist, wird das Thema Nummer 1 werden. Und vielleicht wäre es gar nicht so verkehrt, wenn wir uns jetzt schon Gedanken machen, wie wir das lösen.
Herr Möllene, der Job als Personalchef ist sehr anstrengend, auch als Berater, und verlangt von Ihnen sehr viel, manchmal sicher mehr als 100% Einsatz. Wie können Sie das mit Ihrer Familie vereinbaren?
Ja gut, das geht jetzt besser als früher, weil meine Frau hier mit mir zusammen in der Firma, aber sie macht zwar was ganz anderes als Coach und so Lebenslaufberaterin, die also Menschen hilft, sich neu zu orientieren in ihrem Leben, beruflich. Das hat mit meinem wenig zu tun, aber wir können wenigstens das Büro teilen. Wir sehen uns häufiger, als wir uns früher jemals gesehen haben, und haben so Quality Time, dass wir mal sagen, komm, heute Mittag gehen wir schnell runter an den See, am Kiosk was zum Mittagessen nehmen. Das haben wir früher nie gehabt. Und das ist eigentlich gut, und dann ist das nicht so schlimm. Die Kinder sind aus dem Haus, die müssen selbst sehen, wie sie klarkommen. Das können die auch, das ist ganz prima. Und da ist das eigentlich nicht das Problem. Für mich ist wichtig immer, die Arbeit muss, man muss die Arbeit, die man macht, für sinnvoll halten. Sie muss, muss einen ansprechen, man muss das Gefühl haben, ich kann mich da drin verwirklichen. Dann ist das auch gar nicht so tragisch. Dann ist das mit den, wie viele Stunden das sind, habe ich nie gezählt. Ist für mich auch nicht wichtig. Wenn ich eine Arbeit machen müsste, wenn ich nicht das Privileg hätte, mir selber meine Arbeit gestalten zu können, als Berater und Dozent, dann wäre das sicher anders, oder? Dann müsste ich anders über das nachdenken. So wenig Selbstbestimmtes. Es ist klar, wenn Sie, auch wenn Sie in einer oberen Führungsposition sind, sind immer irgendwie Sklave der Firma, die Ihnen Vorgaben macht, die Freiräume sind eng. Und ich muss sagen, seit 6 Jahren, seitdem ich hier selbstständig bin, genieße ich das eigentlich. Natürlich viel weniger sicheres Einkommen, verdiene auch viel weniger als früher, aber die Lebensqualität ist deutlich höher, obwohl ich vielleicht mehr arbeite, quantitativ gesehen.
Herr Möllene, was ist Ihre Lieblingsstelle aus dem Evangelium?
Ja, ich habe verschiedene. Ich finde, womit ich mich sehr intensiv beschäftigt habe, ist, weil ich das auch beruflich interessant finde, ist die Sache mit dem Lohn für die Tagelöhner. Und das im Quervergleich zu anderen Stellen, wo es um Gleichbehandlung geht. Und das finde ich eben so interessant an der Bibel und auch klar, schon im Alten Testament zieht sich, aber im Neuen Testament wird es noch exemplarischer, noch deutlicher gemacht, dass wir Menschen eigentlich einen problematischen, oder dass wir Probleme haben mit der Gerechtigkeit. Das Ziel soll ja sein, man soll gerecht werden. Oder im jüdischen Glauben ist es ja auch, man soll zu den Gerechten gezählt werden. Das ist eines der wichtigsten Ziele. Und Gerechtigkeit ist ein hochspannender Begriff, weil Sie ihn philosophisch auf 2 Arten definieren können, die beide richtig sind, aber leider nicht kompatibel. Also Sie können sagen, und das ist ja genau das, was im Evangelium steht, Sie können sagen, Gerechtigkeit ist jedem das Gleiche. Es soll gleich verteilt werden. Alle sollen das Gleiche bekommen. Niemand soll bevorteilt werden oder benachteiligt werden, alle sollen das Gleiche bekommen. Das finden Sie an vielen Stellen in der Bibel als Ziel, oder? Und dann gleichzeitig haben Sie aber solche Stellen wie das mit dem Lohn, wo derjenige, der am Ende nur eine Stunde arbeitet, genauso viel Lohn bekommt wie der andere, der den ganzen Tag sich abgerackert hat, wo der andere Gerechtigkeitsbegriff kommt. Also nicht Gerechtigkeit jedem das Gleiche, sondern Gerechtigkeit heißt jedem das Seine. Auch das ist gerecht. Und diese Dialektik zwischen den 2 Gerechtigkeitsbegriffen, wie gesagt, die beide richtig sind, philosophisch gesehen, aber nicht passen. Das erlebe ich natürlich auch als Führungskraft, das erlebe ich insbesondere als Personalchef jeden Tag, diese Spannung, dass es nicht geht. Und ich kann nicht sagen, in unserer Firma gilt immer in jeder Frage der Gerechtigkeitsbegriff, es muss immer für jeden das Gleiche bei rausspringen, dann können Sie eine Firma nicht führen. Aber auch der Grundsatz, jedem das Seine, es wird immer nur individuell geschaut, dieser Individualismus funktioniert auch nicht. Oder man muss immer wieder Kompromisse machen, beziehungsweise entscheiden, in welcher Situation, unter welchen Umständen ist welcher Gerechtigkeitsbegriff der richtige, der angewendet werden muss. Und dass ein sozusagen das Evangelium schon dahin führt, aber eben auch die Lösung offen lässt. Also es ist ja nicht so, dass hinter dem Gleichnis dann steht, und so müsst ihr es immer machen. Das wird nur als Gleichnis sein, dass man auch so handeln kann, dass auch der gerecht ist, der seine Leute so entlohnt, ist für mich eine ganz spannende Geschichte. Und ich weiß, es gibt viele, die sich an dem Evangelium an der Stelle reiben und sagen, das kann doch gar nicht sein, das ist doch absolut unfair, was der da macht. Aber was damit gesagt werden soll, ist eben, dass es diese 2 Gerechtigkeitsbegriffe gibt, und die finde ich ganz spannend.
Langsam neigen wir uns dem Ende zu unseres Interviews. Jetzt habe ich aber doch noch eine Frage, Herr Möllene, und zwar, was wollen Sie unseren Hörerinnen und Hörern von Radio Maria mitgeben?
Ja, wenn ich überhaupt was mitgeben darf. Also ich, für mich ist es, wie gesagt, sehr, sehr interessant, immer mal wieder so das Gewohnte zu verlassen und mich mit anderen Perspektiven zu beschäftigen. Und ich glaube, dazu würde ich gerne jeden einladen. Egal wo Sie gerade stehen oder egal, was Sie glauben, was richtig ist, einfach mal aus diesem Gefängnis oder aus diesem Glaskasten, den man sich selbst aufgebaut hat, ausbrechen, die Welt mal aus einer anderen Sicht betrachten, um dann vielleicht entweder mit einem guten oder vielleicht mit einem nicht ganz so guten Gefühl wieder in den Glaskasten zurückzugehen und sagen, vielleicht muss ich das doch überdenken. Also nicht immer glauben, da wo ich stehe, das ist immer schon richtig gewesen, wird immer richtig bleiben. Ich bin in gewisser Weise ein Konservativer, indem ich sage, man sollte Bewährtes bewahren, aber eben wirklich nur Bewährtes, nicht Dinge bewahren um des Bewahrens willen, weil es immer schon so war, das ist nicht der Grund. Und dazu vielleicht ein schönes Zitat von meinem Chef, der mich bei Lufthansa da sehr geprägt hat, ein Philosoph übrigens, der hat mal gesagt, irgendjemand hat das Wasser erfunden, aber es war garantiert kein Fisch. Also wir müssen uns immer bewusst sein, dass wir als Fische da irgendwo drin rumschwimmen, aber wenn wir nicht die Fähigkeit haben, mal die Welt aus einer anderen Perspektive zu sehen, sagt, aha, man kann es auch so betrachten und vielleicht ist es nicht jemand, der die Dinge anders bezeichnet, anders betrachtet, nicht automatisch falsch. Ich glaube, das würde unsere Welt reicher machen und wir kämen damit wahrscheinlich besser klar und hätten hinterher einen besseren Überblick. Und wenn ich den einen oder anderen dazu einladen könnte, sich und seine Situation immer mal auf nette Weise in Frage zu stellen, so wie ich das auch immer wieder tue, ich glaube, dann wär mir ein großes Anliegen.
Danke, Herr Möllene, für Ihre Wünsche. Ich danke Ihnen auch für das spannende Interview und die Zeit, die Sie uns geschenkt haben, Radio Maria, und wir einen Einblick in Ihr Leben ermöglicht haben. Radio Maria wünscht Ihnen weiterhin viel Freude und Gottes Segen für die Tätigkeit und auch, dass Sie in Ihrem Wirken mit der Gerechtigkeit etwas bewegen können.
Ja, danke vielmal und Ihnen auch alles Gute für die Zukunft und auch Gottes Segen. Vielen Dank.
Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich fürs Einschalten und wünsche Ihnen weiterhin gute Unterhaltung mit Radio Maria.